Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Ein herzliches Grüß Gott auch von mir an euch alle. Schön, dass wir hier sind. Ich freue mich über die Gnade, die der Herr mir schenkt, dass ich diesen Dienst heute hier wieder tun darf. Ja, kürzlich war ja der Mobibus bei uns in Kempten am Hildegardsplatz und da hatte ich ein Gespräch mit einem Mann, der sagte, was mich bei euch so stört, dass ihr das Kreuz anbetet. Das Kreuz, das zeigt doch nur Ungerechtigkeit, zeigt qualvollen Tod und da möchte ich nicht jeden Tag dran erinnert werden, das zieht mich nur runter. Und dieser Gedanke von diesem Mann, dieser Einwand, der hat mich dazu geführt, einmal darüber nachzudenken, warum schauen wir denn eigentlich ans Kreuz? Und wenn man darüber nachdenkt, findet man in Gottes Wort ganz wertvolle Antworten im Römerbrief im Kapitel 8. Der Pastor und Theologe John Piper hat einmal gesagt, das großartigste Buch der Welt ist die Bibel. Das großartigste Buch in der Bibel ist der Römerbrief und das großartigste Kapitel im Römerbrief ist das Kapitel 8. Was macht dieses Kapitel 8 denn eigentlich so besonders? Zum einen hat Paulus diesen Brief an eine Gemeinde geschrieben, die er nicht selbst gegründet hat. Und daher hat er wohl das Evangelium auf ganz besondere Weise detailliert und ausführlich darstellen wollen. Und dabei sind so gewaltige Aussagen entstanden, dass wir uns manchmal schwer tun, sie im ersten Anlauf zu begreifen. Zum einen ist das Kapitel 8 also so besonders, weil der Inhalt besonders wertvoll für uns ist. Und zum anderen aber hat der Römerbrief besondere Wirkung auf die Menschen. Das zeigt sich zum Beispiel bei Martin Luther, sein ständiges Versagen, seine Unfähigkeit, sich von der Sünde fernzuhalten, die hat ihn verzweifeln lassen. Und er hat mit Gott gehadert. Offensichtlich hat er ihm etwas auferlegt, was er niemals erfüllen konnte. Und er haderte, wie gesagt, so lange mit Gott, bis er dann endlich erkannte, ich bin ja mit diesem Problem gar nicht allein. Gott hilft mir, im Glauben zu bestehen. Ich denke, irgendwie stecken wir alle in diesem Dilemma. Das Gute, das wir tun wollen, das tun wir nicht, sondern das, was wir hassen, das tun wir. Und das wusste ja auch Paulus. Und so zeigt er uns im Kapitel 8 einige Hilfen auf, die Gott für uns bei diesem Problem bereithält, um in unserem Glauben bestehen zu können. Und das soll unser heutiges Thema sein. Gott hilft auch dir. Er hilft auch dir, in deinem Glauben zu bestehen. Dazu lesen wir heute Römer 8, die Verse 1 bis 17, aber ich werde es jetzt nicht an einem Stück durchlesen, sondern wir werden sie Abschnitt für Abschnitt, Stück für Stück gemeinsam anschauen und uns dabei drei Fragen stellen. Erstens, was tut Gott für dich persönlich? Zweitens, wie hilft dir Gott? Und drittens, was schenkt dir Gott? Der erste Punkt also, was tut Gott für dich? Das Kapitel 8 beginnt im Vers 1 mit den Worten, also gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Schon dieser allererste Satz hat es richtig in sich. Um die Bedeutung zu erfassen, schauen wir jetzt mal genau hin und schauen auf das Wort Verdammnis. Verdammnis, das ist das abschließende Gericht Gottes über uns Sünder. In Römer 1, Vers 18 heißt es daher, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Damit beginnt quasi der Römerbrief, jeder Mensch steht vor dem Zorn Gottes und das ist so, weil er Sünder ist. Und da gibt es keine Ausnahme. Aber jetzt hier im Kapitel 8 heißt es auf einmal, keine Verdammnis. Was ist denn da geschehen, dass Paulus so etwas Gewaltiges sagen kann? Die Erklärung finden wir schon im nächsten Vers, im Vers 2 unseres Textes heute. Da heißt es, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Jesus Christus, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Es gibt also zwei Gesetze. Mit dem Gesetz der Sünde und des Todes ist die Macht der Sünde gemeint und die damit verbundene Strafe. Ja, die Sünde hat Macht. Das spüren wir immer dann, wenn wir ihr Raum in unserem Leben geben. dann scheint sie uns Ketten anzulegen, die uns in den Tod führen sollen. Der Mensch steht also unter dem Gesetz der Sünde. Aber Paulus sagt hier, bei uns, im Leben von uns Christen, gibt es ein ganz anderes Gesetz. Da gibt es das Gesetz des Geistes und des Lebens. Wenn der Geist Gottes bei der Bekehrung in dein Leben, in unser Leben einzieht, dann ist es möglich, dass wir die Sünde besiegen. Dann sind wir befreit vom Gesetz und der Macht der Sünde und befreit von der Strafe und der ewigen Verdammnis. Hier stellt sich jetzt die Frage, wie ist denn das möglich, dass wir befreit sind vom Gesetz der Sünde? Das erklärt Paulus in den Versen 3 bis 4 in unserem Text. Der ist ein wenig kompliziert, aber wenn wir uns Mühe geben, schaffen wir das zusammen. Da heißt es, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott. Und wie tat er das? Indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde, um der Sünde willen. Und warum sandte er seinen Sohn im Fleisch? Um die Sünde im Fleisch zu verurteilen, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Auch das wollen wir jetzt mal gemeinsam genau anschauen. Das Gesetz, von dem hier die Rede ist, ist also keine konkrete Hilfe, sondern das ist der Anspruch Gottes an meine, an eure Lebensführung. Das Gesetz zeigt, was Gott von dir und von mir erwartet. Und daher kann das Gesetz das Problem der Sünde auch nicht lösen. Aber nicht, weil das Gesetz schlecht wäre, sondern weil der Mensch schwach ist. Weil wir so tief in der Sünde drinstecken, sind wir gar nicht in der Lage, den Willen Gottes zu tun. Wir schaffen es einfach nicht. Die Wahrheit ist, das Gesetz kann den Menschen nicht aus dem Loch der Sünde herausziehen. Eine kleine Geschichte soll das ein wenig deutlicher machen. Die meisten von euch kennen doch das Werdensteiner Moor, oder? Hier bei Immenstadt, bei Tanners, kann man einen schönen Rundweg auch mit Kindern gehen, sehr zu empfehlen. Und stellen wir uns jetzt einmal vor, in diesem Moor gäbe es eine kritische Stelle. Das ist also nicht gefährlich, keine Angst. Wir stellen uns das nur mal vor, damit es gut zu meiner Geschichte passt. Also es ist eine gefährliche Stelle und da steht ein Schild, da heißt es, Achtung Moor, den Weg nicht verlassen. Und jetzt kommt jemand, der missachtet dieses Schild. Er übertritt das Gebot und geht ins Moor hinein. Und natürlich beginnt er jetzt zu sinken. Das Moor zieht ihn immer tiefer und tiefer und er beginnt, um Hilfe zu rufen. Und jetzt kommt ein Mann, der sieht ihn, wie er da im Moor steckt und immer tiefer sinkt. Und was tut er? Er zeigt auf das Schild und sagt, hier steht es doch, den Weg nicht verlassen. Hilft das dem Mann der Hinweis auf dieses Gebot? Wohl kaum. Er braucht niemanden, der ihm auf das Gebot aufmerksam macht. Er braucht jemanden, der ihn rettet. Und genau das sagt der Vers 2 in unserem heutigen Text. Da heißt es nämlich, denn was dem Gesetz unmöglich war, das tat Gott. Gott ist also derjenige, der rettet. Er sandte seinen Sohn, der Mensch wurde. Im Vers 3 heißt es wörtlich, indem er seinen Sohn nannte, der in der gleichen Gestalt wie das Fleisch war. Und jetzt wird es wirklich spannend. Jetzt müssen wir ganz genau hinschauen. Denn hier erfahren wir nämlich den Grund, warum der Herr Jesus ausgerechnet im Fleisch auf diese Erde kam. Im Fleisch, das wissen wir, steckt unser Problem, da steckt der Hang zur Sünde. Und daher kommt der Herr Jesus auch im Fleisch. Er wird Mensch, lebt in perfekter Einstimmung, Übereinstimmung mit dem Gesetz und erfüllt das ganze Gesetz. Und dann geht er in diesen Körper, also im Fleisch, ans Kreuz und nimmt all unsere Sündenschuld auf sich. Und in dem Moment, wo die Sünde auf Jesus liegt, bestraft Gott die Sünde, und zwar genau da, wo sie ihren Ursprung hat, im Fleisch. Und dann verurteilt und vernichtet Gott die Sünde und er bezahlt dafür. Und das ist das Evangelium. Was wir nicht tun konnten, Das tut Gott. Und das ist die wunderbare Wahrheit. Jesus hat im Fleisch gehorsam gelebt und jetzt wird uns sein Gehorsam so angerechnet, als wenn wir sündlos gelebt hätten. Das zeigt, wenn wir in Christus sind, wenn wir auf ihn vertrauen, dann haben auch wir die Forderungen des Gesetzes erfüllt. Für den, der in Christus ist, gibt es also keine Bestrafung mehr. In Christus zu sein bedeutet, dass wir das angenommen haben, was er für uns getan hat. Und das ist also die Grundlage für die wirklich herrliche Aussage, die wir im Vers 1 vorher gelesen haben. Also gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wenn man das auf eine ganz kurze Formel bringen will, dann heißt es, in Christus ist gleich keine Verdammnis. Um diese Gleichnis, diese Formel mal genauer zu beschreiben, habe ich eine Folie vorbereitet. Jetzt hoffe ich, dass das klappt. Jawohl, seht ihr schon? Durch unseren Glauben sind wir also alle jetzt in Christus. Und was das bedeutet, müsste jetzt gehen. Jetzt geht's, jawohl. Das bedeutet also Vergebung unserer Schuld, Versöhnung mit unserem himmlischen Vater, Erlösung von der Strafe der Sünde, von der Macht der Sünde, absolute Rechtfertigung, wie wir es schon gehört haben, und das alles durch die grenzenlose und unerschöpfliche Gnade Gottes. Umhüllt wird all das von der nie enden wollenden Liebe Gottes, die behütet und bewahrt. Das gibt dann unsterbliche Hoffnung, den Sieg über die Macht der Sünde und Befreiung von der Strafe der Sünde. All das steckt drin, wenn es heißt, wer in Christus ist. Und was bedeutet das dann, in Christus zu sein? Das sagt Paulus eben auch in diesem Vers, keine Verdammnis. In diesem unscheinbaren Satz steckt also die geballte Kraft, die Fürsorge, die Liebe, die Gnade Gottes, die uns von der Schuld der Sünde rettet. Diese göttliche Gnade mit all ihren Segnungen wird in diesem Text in Römer 8, Vers 1 auf ganz tolle, geniale Weise zusammengefasst. Und deshalb ist der Vers wohl einer der wichtigsten Verse in der ganzen Bibel. Denn hier kann man sagen, hier kommt das Evangelium auf den Punkt. Also, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist, wenn man so will, die Logik des Evangeliums. Die geballte Kraft, die Liebe Gottes, all seine Gnade wird eingesetzt, um dich zu retten. Und das verändert einfach alles im Leben eines Christen. Danke für die Folie. Aber jetzt kommt eine ganz entscheidende Frage. Glaubst du wirklich, dass du in den Himmel kommst, wenn du stirbst? Glaubst du wirklich, dass dein Heil sicher ist? Oder hast du vielleicht doch Angst, es am Ende nicht zu schaffen, dass Gott dich am Ende vielleicht doch noch verwerfen wird? Aber weißt du, was Gott an dieser Stelle möchte? Er möchte, dass du Sicherheit hast. Und so lesen wir in 1. Johannes 5, Vers 13, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und dieses Wissen, diese Gewissheit, sie gründet auf Vertrauen, auf dem Vertrauen in die Zusagen Gottes. Ein gutes Beispiel für dieses Vertrauen in Gottes Wort und Gottes Zusagen finden wir in 1. Könige 17, Vers 4. Dort sagt Gott zu Elia, ich habe den Raben geboten, dich zu versorgen. Wenn wir jetzt an die Rabenkrähen in unserem Stadtpark denken, dann kann man sich schon vorstellen, dass es da viel Vertrauen gebraucht hat, um an die Zusagen Gottes zu glauben. Denn wenn man nur auf diese Raben sieht, oder wenn Elia nur an diese Raben sah, die aasfressenden Raubtiere, dann musste ihm wohl der Mut schnell verschwinden. Am Ende würden diese Tiere seine Nahrung doch selbst auffressen. Aber hier war Vertrauen gefragt. Er musste sein Vertrauen auf Gottes Wort setzen und nicht auf die Umstände. Aber worauf vertraust du, wenn du in Christus bist? Vertraust du vielleicht auf deine eigenen Leistungen? So nach dem Motto, gestern habe ich in der Bibel gelesen. Gestern war ich in Christus. Heute war ich nicht in Christus. Heute habe ich nicht in der Bibel gelesen. Ich habe sogar gesündigt und über meinen Kollegen gelästert. Heute war ich nicht in Christus. Aber das ist eine völlig falsche Einstellung, ein falsches Verständnis. Denn in Christus ist sein, das ist nicht von meiner Leistung abhängig, sondern es geht darum, was er getan hat. Unser Heil beruht also nicht auf dem, was wir tun oder lassen. Unser Heil ist begründet in Jesus Christus am Kreuz. Das heißt aber nicht, dass wir uns jetzt ausruhen sollen und fleißig drauf lossündigen können. Die Gnade ist kein Freibrief für Sünde, sondern Gott möchte dir Sicherheit geben. Und das können wir uns vielleicht ganz dick aufschreiben und zu Hause an die Wand hängen. In Christus gibt es eben keine Verdammnis. Nimm das Wort Gottes und sage genau diese wunderbare Wahrheit, sie gilt auch konkret für mich. Auch für mich gibt es keine Verdammnis. Denn wir alle haben Römer 8, Vers 1. Wir haben das Heil. Es ist uns sicher, weil der Herr es für uns vollbracht hat. Und das ist die Antwort auf unsere erste Frage heute. Was macht Gott konkret für dich? Er tritt für dich ein und daher ist deine Rettung auch absolut sicher. Die zweite Frage lautet, wie hilft dir Gott? Die Antwort kurz vorweg, Gott will dich befähigen und er macht das durch seinen Geist. Auch davon lesen wir in Römer 8 in den Versen 5 bis 13. Hier erleben wir, wenn man so will, eine ständige Gegenüberstellung von Fleisch und Geist. Geist, das ist der Heilige Geist und das Fleisch ist unsere sündige Natur, die uns anhaftet. Und jetzt beginnt Paulus mit dieser Gegenüberstellung oder besser gesagt mit einer Gesetzmäßigkeit. Vers 5 heißt es, denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Hier ist wichtig zu verstehen, was dieses Sinnen bedeutet. Damit ist nicht ein einzelner Gedanke gemeint, sondern eine beständige Haltung, ein beständiges Sinnen. Das ist nicht nur ein kleiner Fehler, sondern das ist eine Lebensausrichtung. Verstehen wir? Die nach dem Fleisch sind, das sind die Ungläubigen. Die nach dem Gesetz sind, das sind die Gläubigen. Es gibt also zwei unterschiedliche Zustände. Gläubig oder ungläubig. Und so sagt Paulus in den Versen 6 bis 8, denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan und sie kann es auch nicht. Und die aber, die im Fleisch sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Und damit ist klar, unsere Lebensausrichtung hat eindeutige Konsequenzen. Wer sich von Gottes Geist leiten lässt, der hat eben Leben und Frieden. Er lebt in der Gewissheit, von Gott angenommen zu sein und er ist gewiss, einmal das ewige Leben zu haben. Wer dagegen im Fleisch ist, wer sich von der Sünde dominieren lässt, der bekommt dafür die ewige Trennung von Gott. Und warum ist das so? Hier in unserem Text steht die Antwort. Das ist so, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Lassen wir das doch mal auf uns wirken. Wer sein Leben noch nicht an den Herrn Jesus übergeben hat, der lebt also in Feindschaft gegenüber Gott. Und ich finde das eine ganz wichtige Erkenntnis. Du kannst Gott und Jesus gegenüber nämlich nicht neutral sein. Entweder bist du für ihn, von ihm angenommen und er ist dein Retter, oder du bist sein Feind. Die Bibel kennt nur diese zwei Gruppen, da gibt es nichts dazwischen. Das unterstreicht Paulus ausdrücklich im Vers 8, wenn er sagt, Menschen, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Auch dann nicht, wenn sie sich noch so sehr bemühen, irgendwelche religiöse Taten zu tun. In den unterschiedlichsten Religionen wollen Menschen immer irgendwie dem jeweiligen Gott näher kommen, ihn zufriedenstellen. Doch die Bibel sagt ganz ausdrücklich, wenn du den Geist Gottes nicht in dir hast, dann kannst du tun und lassen, was du willst, aber du kannst Gott damit auf keinen Fall gefallen. Und das bedeutet, wenn wir gute Dinge tun, dann nicht, um uns etwas zu verdienen, sondern um Christus damit zu verherrlichen. Und der Vers 8 wird nun ganz konkret. Da sagt Paulus, wenn aber Gottes Geist in euch wohnt, seid ihr nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, dann ist er auch nicht sein. Und damit ist klar, es gibt keinen einzigen Christen, der den Geist Gottes nicht in sich hat. Und das ist so, weil der Geist Gottes bei unserer Bekehrung in unser Leben kommt. Epheser 1, Vers 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das zeigt, der Heilige Geist in uns, der Heilige Geist ist in uns und wir brauchen daher keine natürliche, übernatürliche zweite Erfahrung mehr in unserem Leben. Denn bei der Bekehrung kommt Gottes Geist ganz und gar in unser Leben hinein und er beginnt damit, uns zu verändern. Und das ist eben jetzt ganz anders, ein ganz anderes Leben wie vorher, denn jeder Christ trägt Gott in sich. Da sagt Paulus im Vers 10, wenn Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Und der Vers 11 wird dann noch ein wenig deutlicher. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Derselbe Geist also, der den Herrn Jesus auferweckt hat, ist jetzt für uns die Garantie, dass Gott auch unseren sterblichen Leib einmal lebendig machen wird. Das ist die Auferstehung, die wir alle erwarten. Gottes Geist in uns garantiert uns eben dieses ewige Leben. Und damit hat nicht der Tod das letzte Wort, sondern die Gemeinschaft mit Gott. Und das hat Auswirkungen, die uns im Vers 12 beschrieben werden. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Das bedeutet also, wir müssen nicht ständig sündigen. Wir müssen nicht immer wieder in die Sünde hineinfallen, denn die Sünde kann uns jetzt nicht mehr wirklich etwas anhaben. Und dennoch lassen wir uns immer wieder von ihr verführen, lassen wir uns von ihr betrügen und gehen dieser Sünde auch immer wieder nach. Aber eigentlich hat die Sünde kein Anrecht auf uns. Der Vers 13 sagt, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Wir sind also jetzt in der Lage, gegen die Sünde anzukämpfen. Wir sind nicht mehr Gefangene der Sünde, sondern wir können sie besiegen. Denn mit dem Geist in uns haben wir jetzt eine innere Befähigung dazu. Und genau deshalb fordert uns Paulus auf, auch das zu realisieren, was wir vorher im Vers 2 gelesen haben, wo es heißt, denn das Gesetz des Geistes und des Lebens in Jesus Christus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Auch hier ist auffallend, Paulus spricht eben von zwei Gesetzen. Das eine Gesetz überwindet das andere. Und wie das geht, will ich auch wieder an einem kleinen Beispiel deutlich machen. Wir waren mit unseren Enkelkindern kürzlich in München im Deutschen Museum. Da gibt's viel zu sehen, ja. Also ich war schon fast überfordert. Aber es gibt eine Abteilung, wo man allerlei Flugzeuge bewundern und bestaunen kann. Und da wird auch erklärt, warum so ein Flugzeug denn überhaupt fliegen kann. Interessant ist, auch hier gibt es zwei Gesetze, die gegeneinander stehen. Da ist das Gesetz der Schwerkraft und das Gesetz der Aerodynamik. Der Roland hat Anfang Juni schon mal darüber gesprochen, aber ich will es heute nochmal aufgreifen, weil es hier richtig gut passt. Das Gesetz der Schwerkraft sorgt bekanntlich dafür, dass alles wieder zum Boden fällt, dass der Boden zieht das alles an. Doch es gibt ja eben ein zweites Gesetz, das Gesetz der Aerodynamik. Und dazu gehört auch der sogenannte Bernoulli-Effekt, so heißt er, glaube ich. Das bedeutet, strömende Flüssigkeit und Gas üben einen geringeren Druck auf die Umgebung aus als ruhende. Je größer die Geschwindigkeit, also der Luft ist, desto geringer wird der Druck, den die Luft ausübt. Schnell fließende Luft hat also einen viel geringeren Druck als ruhende. Und ich mache jetzt mit euch ein kleines Experiment, ich hoffe, das klappt, und blase mal oben über das Papier, dass die Luft oben schneller ist als die untere. Schauen wir mal, was passiert. Also selbst bei meinem schwachen Atem hat es gereicht. Die Luft oberhalb des Papiers wird schneller als die darunterliegende. Damit wird der Druck oben geringer, der untere Höhe, und der drückt das Blatt nach oben. Und der Trick beim Flugzeug, die Tragflächen sind oben gewölbt und somit ist die Luft, die oben drüber fließt, muss schneller fließen wie die untere, damit sie hinten wieder zusammenkommt. Und damit wird der Druck unten größer als oben und damit kann das Flugzeug fliegen. Dann hängt es nur noch vom Tempo des Flugzeugs ab, bis es dann endlich abhebt und in die Lüfte aufsteigt. Und da können selbst tonnenschwere Geräte dann sich majestätisch in die Luft erheben. Das bedeutet also, das habe ich schon. Damit sind wir also bei Römer 8. Das Gesetz der Sünde ist also wie diese Schwerkraft, die uns immer wieder nach unten ziehen möchte. Aber da gibt es eben auch das Gesetz des Geistes. Mit dem Geist Gottes in uns haben wir also die Befähigung, das Gesetz der Sünde zu überwinden. Geistlich gesehen können wir also alle fliegen. Und genau das ist die herrliche Nachricht in unserem heutigen Text. Denn wenn du traurig bist über dein ständiges Versagen, traurig bist, dass du die Sünde nicht loswerden kannst, wenn du vielleicht anfängst zu glauben, dass die Sünde das letzte Wort in deinem Leben hat, dann kommt Paulus und sagt auch zu dir persönlich, Gott hilft dir dabei. Er schenkt dir den Heiligen Geist. Durch den Geist Gottes können wir das Gesetz der Sünde besiegen. Mit dem Geist in uns können wir das tun, was die ungläubigen Menschen eben nicht tun können. Wir können der Sünde davonfliegen. Und wie geht das im praktischen Leben? Ganz einfach, indem du auf den Geist hörst und eben nicht auf das Fleisch. Und wie hört man auf den Geist? Paulus sagt dazu, das Wort Gottes ist das Schwert des Geistes. Das heißt, wenn du dich von Gottes Geist leiten lassen möchtest, dann höre darauf, was Gottes Wort dir sagt. Also immer dann, wenn dich Satan durch deine eigenen Begierden zur Sünde verführen will, ist es wichtig, auf den Geist zu hören, der dem Wort zu dir spricht. Und dazu gehört, dass wir uns all die Verheißungen, die wir im Wort finden, auch immer wieder vor Augen führen und erkennen, dass Gott so viel mehr für uns bereithält als Satan mit der Sünde. Dass wir erkennen, die Sünde ist nur ein Köder, der zwar gut aussieht, aber der einen Haken hat und der uns kaputt machen möchte. Und wenn du jetzt den Eindruck hast, du kannst die Sünde nicht lassen, sie nicht überwinden, dann denk daran, du kannst fliegen. Gott hat dir seinen Geist gegeben. Nimm das bitte mit und denk daran, du musst nicht sündigen. Denn das Gesetz des Geistes überwindet das Gesetz der Sünde. Und das ist die Antwort auf unsere zweite Frage. Wie hilft dir Gott? Gott gibt dir alles, was du brauchst. Er schickt dir seinen Geist, der dir dann hilft, von der Sünde zu fliehen. Und dann bleibt noch die dritte Frage. Was schenkt dir Gott? Gott schenkt dir nicht weniger als die Sohnschaft. Er nimmt dich und mich in seine Familie auf. Ja, gibt es denn etwas Größeres, etwas Schöneres als die völlige Annahme als ein Kind Gottes? Das ist nicht nur ein frommer Wunsch, sondern das steht auch in unserem heutigen Text. Das sagt Paulus im Vers 14. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Anstatt Söhne könnte man auch Kinder sagen, und so übersetzt Luther an dieser Stelle auch mit Kinder. Hier ist also Mann und Frau gemeint. Alle, die vom Geist geleitet werden, sind Kinder Gottes. Wir alle sind ein Kind Gottes. Und diese wunderbare Wahrheit entfaltet Paulus nun in den Versen 15 bis 16. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder der Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Paulus sagt hier, ihr müsst nicht sündigen. Und warum? Vor der Bekehrung leben die Menschen in Angst vor der Strafe der Sünde und Verdammnis. Doch das muss unser Leben als Christ jetzt nicht mehr dominieren. Wir müssen uns nicht fürchten, weil uns der Geist das innerlich immer wieder bezeugt, du bist ein Kind Gottes, du bist von Gott vollkommen angenommen. Es geht also nicht um Angst, sondern es geht um Vertrauen. Du sollst Gott vertrauen. Und wie riesengroß dieses Vertrauen sein soll, wie groß die Erwartung Gottes an dich ist, das zeigt, dass wir den allmächtigen Gott jetzt sogar Abba, Vater nennen dürfen. Dieses ganz besondere Wort Abba stammt aus dem Aramäischen und so haben die Kinder ihre Väter angesprochen. Das war also ein ganz, ganz enges, ein vertrautes Verhältnis zum Vater. Und auch der Herr Jesus benutzt genau dieses Wort in seiner schwersten Stunde. Er sagt zum Vater in Markus 14, Vers 36, Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Auch hier zeigt sich ein wirklich totales kindliches Vertrauen in den Vater. Er weiß, dass Gott alles kann und daher unterstellt er sich auch dem Vater und vertraut darauf, dass sein Plan richtig und gut ist. Das beschreibt uns also eine ganz, ganz enge Beziehung ohne jeden Furcht und jede Vorbehalte. Eine kindliche Beziehung in einer Vertrautheit und Geborgenheit, wie man sie wohl kaum woanders finden kann. Und da muss ich auch eine kleine Geschichte erzählen, die kürzlich ein junger Mann abendlich im Fernsehen erzählt hat. Er wurde als kleines Kind von seinen Eltern getrennt und in ein Kinderheim gebracht. Und sein Leben im Heim schilderte er dann als äußerst schwierig und mühsam. Und weil die Aufsichtspersonen dort ständig wechselten, konnte auch keine wirkliche Beziehung zu irgendeinem Erwachsenen entstehen. Und das änderte sich aber schlagartig in einem Zeltlager. Da habe ich an uns gedacht. Ja. Wir machen ja auch solche Zeltlager. Und da gab es jeden Tag eine Andacht von einem Pastor, an dem die Kinder teilnahmen. Und weil der junge Bursche wusste, dass es ein Beichtgeheimnis gibt, hat er seinen Mut aufgenommen und ist zu dem Pastor gegangen und hat sein ganzes Leben und all seinem Kummer ihm erzählt. Und das hat zwischen den beiden eine richtig gute Beziehung entstehen lassen und nach dem Zeltlager blieben die auch in Kontakt und der Mann besuchte den Jungen immer wieder. Und so wurde er allmählich zum Onkel für den kleinen jungen Mann. Eines Tages rief dann der Junge bei dem Mann an und fragte, ob er ihn Vater nennen dürfte. Das sei sein sehnlichster Wunsch und er könnte das einfach nicht zurückhalten. Unter Tränen erzählte der Mann dann in dieser Sendung der war inzwischen ja ein erwachsener Mann geworden, erzählte er, was das für ihn bedeutet, zu diesem Menschen, den er jetzt so tief in seinem Herz geschlossen hatte, zu dem er festes Vertrauen hatte, dass er zu diesem Menschen jetzt endlich Vater sagen dürfte. Und was war dessen Antwort? Der sagte, ja gerne, aber dann gehört meine ganze Familie auch dazu. Jetzt gehörte er zu dieser Familie, jetzt hatte er endlich eine Familie mit Liebe und Geborgenheit, hatte einen Vater, mit dem er alles besprechen konnte, der ihm mit Rat und Tat zur Seite steht. Und genau das ist es, was der Heilige Geist auch uns heute Morgen auch wieder sagen möchte. Er möchte, dass du Gott nicht als den Richter ansiehst, sondern er möchte, dass du Gott als deinen Vater siehst, zu dem du eine innige Liebesbeziehung hast. Und das sollten wir niemals vergessen. Und deshalb brauchen wir den Geist Gottes so sehr, damit er uns immer wieder deutlich macht, du gehörst zur Familie Gottes. Paulus verwendet dafür das Wort Sohnschaft. Man kann das auch mit Adoption übersetzen. Sohnschaft bedeutet also, Gott hat dich und mich vollkommen angenommen, mitten in seine Familie hinein mit allen Rechten. Auch das beschreibt uns jetzt der Vers 17. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, damit wir mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Paulus zeigt uns hier, dass wir als Kinder Gottes also auch seine Erben sind. Aber wir erben jetzt keine Millionen, sondern wir erben alles, was Gott uns jemals zugesagt hat und vor allem einmal das ewige Leben. Und das ist wichtig zu erkennen, denn dieser Blick auf das wunderbare Erbe, die uns hilft, die uns trägt, Gottes Gnade, all das, wenn wir uns das bewusst machen, dann hilft es uns, die Probleme, die Sorgen, das Leid hier auf der Erde ein Stück weit besser zu ertragen. Und noch was ist sehr bemerkenswert. Mit dem Hinweis auf unsere Sohnschaft weist Paulus jetzt auf den zweiten Teil dieser Errettung hin. Im ersten Teil geht es um Rechtfertigung. Das ist der gerichtliche Teil. Auf der Grundlage des Gesetzes erklärt Gott als Richter uns, die Gläubigen, für gerecht. Im zweiten Teil der Errettung geht es aber um Sohnschaft. Da geht es um Adoption, um Kindschaft. Wir haben Gott als Vater, der uns in Liebe in seine Familie aufnimmt. Erkennen wir die Steigerung? Von Gott als Richter für gerecht erklärt zu werden, das ist schon eine wirklich große Sache. Aber von Gott, dem Vater, geliebt, angenommen und getragen zu werden, das ist doch viel, viel größer und großartiger. Was es bedeutet, einen Vater zu haben, das hat dieser junge Mann im Fernsehen sehr eindrücklich unter Tränen erzählt. Er war so glücklich, weil er jetzt endlich einen Vater hatte, der ihn liebt und dem er vertrauen konnte. Ja, und wie viel wunderbarer ist es doch dann, wenn Gott dich liebt. Wenn Gott dich liebt und dich in seine Familie mit aufnimmt. Und das ist der Wunsch für heute Morgen von mir an euch, dass wir diese wunderbare Erkenntnis ganz fest in unser Bewusstsein aufnehmen. Du bist ein Kind Gottes. Dieser Gedanke, dass du den allmächtigen Gott zum Vater hast, er soll nämlich etwas in dir bewirken. Er soll deine Gottesbeziehung, dein Beten, deine ganze Lebenseinstellung motivieren und beeinflussen. Du sollst in deinem Herzen tief verankern, du bist angenommen als Kind Gottes. Du hast einen Vater im Himmel, der immer, immer für dich da ist. Was macht das mit dir? Einen Vater zu haben, der noch viel vollkommener ist als dein leiblicher Vater. Vielleicht bist du ja auch sogar ohne Vater aufgewachsen. Jetzt hast du einen Vater im Himmel. Und das ist eine so wunderbare Wahrheit, die wir uns doch immer wieder vor Augen halten sollten. Wir dürfen nicht vergessen, wer wir sind. Wir sind in Christus. Vielleicht ist es manchmal sogar zu selbstverständlich für uns, dass wir Kinder des allmächtigen Gottes sind. Dass wir angenommen sind vom ewigen und wahren Gott, dass er uns liebt, uns beschützt, uns versorgt, dass er bei uns ist und dass der Heilige Geist als Helfer gar in uns wohnt. Und dann am Ende noch eins. Wir leben in ziemlich komplizierten Zeiten. Und vielleicht hast du in diesen Tagen viele Fragen und manchen Zweifel. Vielleicht bist du auch entmutigt als Christ. Und wenn das so ist, dann schau auf das Kreuz. Denn der Blick auf das Kreuz soll dich nicht runterziehen wie diesen Mann am Mobibus, sondern er soll dich ermutigen. Denn das Kreuz zeigt dir etwas Großartiges. Es zeigt dir, du bist nicht allein, Gott hilft dir. Und genau das beschreibt unser heutiger Text mit seinen wunderbaren Wahrheiten. Jetzt bitte ich die Technik nochmal, die zweite Folie einzublenden. Da habe ich es nochmal zusammengefasst, was der Römer Kapitel 8, Vers 1 bis 17 aussagt. Erstens, durch Gottes Tat am Kreuz bist du nun befreit von der Strafe der Sünde. Zweitens, durch Gottes Geist, der in dir wohnt, bist du befähigt zum Gehorsam. Und drittens, als Gottes Kind bist du völlig angenommen und gehörst jetzt zur Familie Gottes. Wenn wir also auf das Kreuz schauen, dann zeigt es dir, dass du Gewissheit hast für das ewige Leben. Ein Leben ohne Sorgen, im Schutz und im Licht des allmächtigen und wahren Gottes. Ihm kannst du immer und überall vertrauen. Amen. Ja, lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diesen wunderbaren Text heute Morgen und für dein Wort, das du uns gegeben hast. Wir danken für die Gewissheit, dass du immer an unserer Seite bist und dass wir in dir dann auch alles haben, um in unserem Glauben bestehen zu können. Und so danken und loben wir und preisen wir dich, Herr. Amen.